Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Beziehungsweise warum ist Indus Null so ein wichtiges Schlagwort geworden?
Ja, also ich glaube, zunächst muss man sich klar machen, dass Industrie 4.0 eigentlich ein Marketingbegriff ist. Ein Marketingbegriff, den sich eine kleine Gruppe Forschern und Unternehmern ausgedacht haben. Es waren tatsächlich drei Stück, die zur Hannover Messe 2011 diesen Begriff geprägt haben. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit und wir können mehr über die Geschichte sprechen, warum, also wie das zustande kam und auch über die Funktion dieses Begriffes. Tatsächlich kam dieser Anstoß also aus den Forschungsinstituten und auch aus den Ministerien. Das ist so ein typischer Fall von Agenda-Building, wie man sagt. Es geht darum, sein eigenes Interesse auf die Tagesordnung zu setzen, um eben letztlich seine eigene Technik an Mann oder an die Frau, an die Käufer zu bringen. Also es sind die Ausrüster der Fabriken, gerade Bosch zum Beispiel, die Industriesensorik verkaufen. Es sind Unternehmen wie SAP, Software und große deutsche global agierende Konzerne, die versuchen mit diesem Begriff Industrie 4.0 eine Agenda zu setzen, Gelder zu mobilisieren und aber auch die Öffentlichkeit zu mobilisieren, um eben, das wäre jetzt so die unmittelbare Antwort, also warum Begriff eigentlich in die Welt. In den USA zum Beispiel ist dieser Begriff völlig unbekannt. Die wissen gar nicht, was man meint, wenn man denen sagt, in Null, was ist das, was soll das sein? Dort ist vielmehr die Rede vom das Internet der Dinge oder in dem Industrial Internet of Things. Und hier spielt jetzt die internationale Konkurrenz auf dem Weltmarkt, also die internationale Konkurrenz einfach, eine wichtige Rolle, denn es geht darum, jetzt für diese Konzerne einen Heimatmarkt zu entwickeln, ihn auszubauen, um dann global agieren zu können. Und für die deutsche exportierte Industrie ist die Digitalisierung in gewisser Weise ein Problem. Also der Maschinenbau zum Beispiel hat Angst davor, sich diese Datenhändler, vor allem US-amerikanische Daten, zwischen sie und die Endkunden schieben. Es geht darum, dass wenn jetzt die automatisierten Autos überall herumfahren und so, dieses Auto nicht Stelle ist. Und es geht darum, sozusagen über die Digitalisierung eigene Standards zu setzen und den Kontakt zum Kunden nicht zu verlieren. Also es hat ganz handfeste materielle Gründe eigentlich.
Wir bewerfen das Publikum weiter mit Schlagworten. Du schreibst über künstliche neuronale Netze, KNN, beziehungsweise künstliche Intelligenz. Das ist so der letzte Schrei in der Werkshalle. Wie weit sind die eigentlich schon tadin und taugen die dazu, das scheint ja irgendwie ein Unternehmen zu sein, den Menschen komplett aus dem Produktionsprozess zu verbannen?
Vorab vielleicht noch, also wenn ich jetzt ein bisschen zu viele Schlagworte, ein bisschen zu viele Begriffe in die Debatte werfe, wir haben, glaube ich, noch Gelegenheit, vielleicht ein paar Fragen zu stellen, dann kann ich das genauer erklären oder wir können das eine oder andere vertiefen. Zur künstlichen Intelligenz muss man sagen, es gab tatsächlich einen gewissen Qualitätssprung in den letzten Jahren. Es hat sich tatsächlich was getan. Wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, meinen wir eigentlich ja so etwas wie automatisierte Modellbildung, Maschinenlernen und durch diese großen Datenmengen, die mittlerweile zur Verfügung stehen, das Internet und durch die gestiegene Rechenleistung ist tatsächlich einiges geworden, was vorher nicht möglich war. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass jetzt diese künstliche Intelligenz in der Lage wäre, die Arbeit zu übernehmen, also den Menschen tatsächlich aus der Fabrik zu verdrängen. Soweit sind wir noch nicht. Mit Automaten zu tun, die ein Stück weit, wie bisher auch die industriellen Maschinen, der Mensch bleibt erhalten als Aufseher dieser Maschinen, der sie lenkt, allen Dingen beurteilt, ob das Sinn macht, was der Automat gerade tut. Also jetzt diese menschenleere Fabrik, die oft beschrieben wird, in Aussicht gestellt wird, von der sind wir noch weit entfernt. Das kann ich im Buch auch sehr detailliert an vielen, vielen Beispielen dann ausgeführt.
Vielleicht, weil ich das Schlagwort schon in die Runde gebracht habe, künstliche neuronale Netze, was ist darunter zu verstehen? Haben die in der Arbeitswelt verloren?
Künstliche Netze sind ein Teilgebiet sozusagen, einem Verfahren der künstlichen Intelligenz, das eben auch zur Modellbildung taugt, zur Optimierung zum Beispiel von bestimmten Prozessen oder zur Erkennung, Mustererkennung, das sagt man ja auch gerne. Und sie kommen zum Einsatz zum Beispiel bei dem bereits erwähnten automatisierten Fahren, Robotik und erlauben eine weitergehende Automatisierung. Die Automatisierung auch in der Fabrik, auch in den Büros zum Beispiel noch ein kleines zu treiben, aber eben nicht so weit, dass man den Menschen jetzt ganz aus der Schleife heraus, also der Mensch ist als letzter Entscheider immer noch vonnöten. Gerade jetzt, es gab ja diesen Hype um das automatisierte Fahren und langsam schwenkt so die öffentliche wird immer klarer. Also man setzt sich da besser nicht auf den Rücksitz, sondern bleibt doch besser am
Wir wären vielleicht ein bisschen praktischer. Du berichtest in deinem Buch, wie schon noch über deine eigenen Erfahrungen als Fabriksarbeiter, nicht ganz erfolgreiche Erfahrungen. Du kommst dann zu dem sogenannten Transformationsproblem in der, das ist ja sehr wesentlich oder ein Kern dieses Buches, das kommt zur Sprache. Was versteckt sich hinter diesem komplizierten Wort?
Ja, also furchtbar kompliziert finde ich es gar nicht eigentlich. Das Wort Transformationsproblem ist die Schwierigkeit der Und um welche Verwandlung geht es da? Es ist der Unternehmer, wenn er Arbeitskräfte einstellt, diese Arbeitskräfte dann sammelt in seinen Produktionsstätten, aber damit ja noch lange nicht gesagt ist, dass sie dann tun, was von ihnen erwartet wird. Also die Transformation, um die es dort geht, ist eben die Arbeitszeit, die zur Verfügung steht in nützliche, produktive Arbeit. Das ist keineswegs gesichert. Kontrolle und die Lenkung, die Steuerung der Arbeit zieht sich eben auch durch die Geschichte, wird einfach zur Lohnarbeit dazu. Und daran ändern auch Roboter nichts und auch keine schlauen Algorithmen und nichts. Ja, also es ist ein Teil der Arbeit, der Lohnarbeit, der Ausgangspunkt dann für meine ganzen Argumentationen, weil ich eben schaue, wie Digitalisierung dann diese Steuerung und diese Lenkung, diese Kontrolle verändert oder auch nicht verändert.
Viele der Zuhörerinnen und Zuhörer hier, die werden morgen leider Gottes wieder arbeiten gehen müssen und die nehmen so als Idee, wie an sich die digitale Arbeit verändern wird. Gibt es da überhaupt so etwas wie einen gemeinsamen Nenner, der jetzt für unterschiedliche Branchen und Sektoren gleich gilt?
Nur begrenzt. Das macht einen sehr großen Unterschied natürlich, jetzt als Taxifahrer arbeitet oder als hochqualifizierter Facharbeiter am Ende von so einer Wertschöpfungskette bei einer in einer großen Fabrik, gar als Wissenschaftler. Insofern tue ich mich ein bisschen schwer mit diesem Gemeinsam. Was mir wichtig erscheint, ist, dass durch die Regierung ganz enorme Dequalifizierungspotenziale möglich werden. Qualifizierung einfach dadurch, dass viel von dem Wissen, was Arbeiter brauchen, um ihre Aufgaben zu erfüllen, zumindest abgebildet wird in den digitalen Systemen, in der Software und dadurch natürlich die einzelnen Beschäftigten auch austauschbarer werden und ein Stück weit ihrer Verhandlung verlieren können. Über diese Dequalifizierung und diese Gefahr der Dequalifizierung meiner Meinung nach viel zu wenig gesprochen, wenn von Digitalisierung. Also es herrscht dieses Bild vor, die Roboter kommen und gehen, das ist nicht der Fall. Die Menschen bleiben, aber ihre Arbeit verändert sich und in für sich auch nicht zum Guten verändern.
Ja, eine Stärke ist, dass du hier viele, viele konkrete Beispiele bringst aus der Praxis und ich würde dich zu zwingen, zwei zu nennen. Der eine ist die digitalisierte Uni. Online-Kurse. Und andererseits bringst du auch recht praktisch das von der Kreditvergabe, die heutzutage schon sehr automatisch abrennt.
Ja, für einige der Zuhörer diesen Begriff Massive Open Online Courses, das waren die das war auch ein Hype, der so um 2010 entstand. Das sind Internetkurse, die kostenlos angeboten werden. Eine ganz tolle Sache. Und dann die Erwartung und die Hoffnung war eigentlich, dass man damit die ganze Hochschulbildung deutlicher gestalten könnte. Die Idee ist einfach folgende: Man hat einen Dozent, der Dozent eine Vorlesung, die stellt man auf YouTube. Die Zahl der Studenten, die diese Vorlesung anhören, ist gleichgültig. Es können 10 sein, es können 100.000 sein. An dieser Alltagsbeobachtung dachte man, dass quasi jetzt das Ende der Hochschule, wie wir sie kennen, einziehen würde. Das können wir alles im Internet machen, das läuft MOOCs. Bestehen vor allen Dingen aus diesen Vorlesungen, auch teilweise so Multiple-Choice-Tests. Und es hat sich gezeigt, dass das eben nicht funktioniert. Dass man so große Rationalisierungseffekte erzielt, dadurch, dass man das nicht organisiert, wird eben immer dann enttäuscht, wenn es darum geht, dass man Interaktion unterrichten zum Beispiel, Fragen beantworten, Hausaufgaben korrigieren und so weiter, versucht automatisiert ablaufen zu lassen. Das ist krachend, muss man sagen. Es ist ein Beispiel der enttäuschten Digitalisierungshoffnung, die ich auch in dem Buch genauer und auch mit ein paar mehr Beispielen beschreibe. Die andere Frage war
die Kreditvergabe.
Ja, die Kreditvergabe, was kann man dazu sagen? Kreditvergabe ist vielleicht ein interessantes Beispiel für diese Dequalifizierungsdynamik, die es gab. Das Kreditgeschäft der Bank durch Software gesteuert. Diese Software kann man schon zur KI zählen, also zur schwachen künstlichen Intelligenz. Sie bildet auch Modelle eigenständig, beurteilt die Kreditwürdigkeit. Also der Kunde kommt, trifft seinen Bankberater, sagt, hallo, ich brauche 50.000 Euro für mein neues Auto. Und dann wird anhand bestimmter Parameter eben seine Kreditwürdigkeit berechnet. Der Sinn dieser automatischen Berechnung ist eigentlich gerade der Berater, der das früher eben aus seiner eigenen Erfahrung, aus seinem eigenen Wissen entwickelt hat, zu kontrollieren. Nicht unbedingt überflüssig zu machen, aber ihn zu kontrollieren, ihn im Sinne des Managements einzusetzen und Kennziffern dann zu lenken. War das erschöpfend?
Bei den Online-Universitäten, bei diesen OCs, kommen wir jetzt aufs letzte große Schlagwort zu sprechen, nämlich die Plattformen, die sich da dazwischen schieben zwischen Universitäten und Studierenden. Das ist ja so eine ganz wesentliche Erscheinung des digitalen Zeitalters, die Plattformökonomie, die Ihnen wahrscheinlich alle bekannt sind, Uber, Deliveroo, Airbnb. Die kommen auch sehr prominent in deinem Buch vor. Was charakterisiert diese Unternehmen? Wieso entwickelt sich eigentlich ein guter Teil des Handels, auch hier spürbar auf der Leipziger Buch, in diese Richtung?
Das Typische an diesen Plattformen ist eben, das steckt schon ein bisschen im Namen, sie agieren als Vermittler. Intermediäre, sagt man in der Wirtschaftswissenschaft. Und dieses Prinzip kennen wir eigentlich eher der Medienproduktion aus dem Internet, Google zum Beispiel. Das schwappt jetzt sozusagen in die reale Welt, vor allen Dingen in die Städte hinüber. Und es gibt mehrere wichtige Kennzeichen dieser Plattform. Das eine ist als Intermediär. Man sagt, wir sind ja hier nur die Vermittler. Wir vermitteln nur Angebot und Nachfrage diesen Beschäftigten, der zum Beispiel bei diesem Taxiunternehmer, der jetzt einen Kunden aufnimmt und ihn hinbringt und diesen Angebot und Nachfrage nur zusammen. Was den Vorteil hat natürlich, dass man dann auch für die üblichen, also man umgeht sozusagen die Verpflichtungen, die ansonsten mit einem regulären Arbeitsverhältnis verbunden sind, Versicherung und so weiter. Das ist jetzt der eine Schaden des Modells. Der andere ist die sogenannte Ressourcenintegration. Denn dass Uber jetzt seine eigenen Autos dann auf die Straße stellt und die Kunden durch die Gegend kutschiert, sondern es sind eben die Autos der Fahrer. Die Ressourcen, die da integriert werden in das Geschäft, sind ja eigentlich der Besitz der Beschäftigten. Und das macht eigentlich diese Plattform Ressourcenintegration und Intermediär. Genau. Das Erfolgsgeheimnis dahinter ist, dass diese Plattform eben vermittelt durch die weitergehende das Internet, durch das mobile Internet auch eben den Zugang zum Kunden haben. Sie kommen als Erste an den Kunden an und können als Erste Angebot machen und auch, das ist auch ein Charakteristikum, sie können das beste Angebot machen, das billigste. Und das funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen Zeit hätten für ein paar Fragen. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt ganz viele Schlagworte mit Schlagworten. Wenn es vielleicht Nachfragen gibt, würde ich mich freuen. Nicht, dann lese ich noch einen Teil.
Ja, bitte. Ja, ich glaube ich.
Ja, ich würde das gerne nochmal erklären, was Sie sagten. Von wegen die menschenlose Halle bei der Industrialisierung. Ich habe Sie so verstanden, dass Sie davon aus, dass das nicht so sein wird. Vielleicht gerade zu meinem Hintergrund. Ich arbeite eben in Ihnen beschriebener Industrie, in der Sensorik. Von daher sind mir die Bestrebungen dieser Branche durchaus klar und bewusst. Und Sie sprechen in einer Dequalifizierung, das ist richtig, aber das ist nur ein Zwischenstep. Also es ist wohl das Ziel, dass man eine ganz flexible Produktion hat, dass man Maschinen quasi eigenständig interagieren, um dann auf die Bedürfnisse sehr möglichst ohne den Menschen reagieren zu können und die Produktion dort einzustellen. Also der Fall eine sehr große Gefahr. Also es ist wirklich das Ziel, dass man dort weniger Beschäftigte hat, weil der Mensch ist ein Kostenfaktor, so wird er dort eben. Und in die Richtung geht das sehr wohl.
Absolut. Ich gebe Ihnen recht, dass diese Bestrebung, ich habe das in dem Buch noch viel genauer gehört, auch was es bedeutet in der industriellen Produktion. Sie haben gerade gesagt, das Fließband, die Fließband ist diese flexible Verschaltung der Maschinerie, das kommt da alles vor. Ich möchte darauf hinweisen, Automatisierungsgrad am Ende der Wertschöpfungsketten bei den Herstellern, Automobilunternehmen zum Beispiel wie Daimler, schon ohnehin sehr, sehr groß ist. Und was wir jetzt erleben, ist ein weiterer Sprung, der aber nicht dazu führt, dass jetzt diese Fabrik leer werden wird, sondern es ist ja schon so, dass drei Beschäftigte Maschinenparks beaufsichtigen, die teilweise 100 lang sind. Also wir haben es hier mit einer evolutionären Entwicklung zu noch mehr Automatisierung zu tun. Das bedeutet aber nicht, dass der Mensch deswegen überflüssig ist. Dass diese Maschinerie alleine von sich aus laufen würde. Diese Dequalifizierungsmomente, die sehe ich ja auch, die würde ich jetzt nicht nur bei den, man muss ein bisschen schauen, wo Dequalifizierungseffekte bestehen. Sie bestehen zum Beispiel darin, dass man mittlerweile hat, die Produktion abbilden in einem Software-System, Datenbank, daraus Modelle bilden und dann den Beschäftigten eben sagen können, was sie zu tun haben. Also es gibt zum Beispiel Datenbrillen in der Produktion, die führen den Arbeiter sozusagen von Schritt zu Schritt. Er geht zum Beispiel, die Maschine stockt und dann sagt die Datenbrille nach, versuch doch erstmal das und wenn das nicht klappt, dann das und das. Und das ermöglicht natürlich, weniger Qualifizierte einzustellen und auch weniger Lohn zu bezahlen, sofern das eben als Markt hergibt. Ja, und darauf möchte ich eigentlich abheben. Richtig, richtig.
War da hinten noch eine Frage?
Ich würde gerne noch mal auf selbstfahrende Autos zurückkommen.
Ja.
Das klang jetzt so ein bisschen wie, das ist noch weit in der Zukunft.
Absolut. Absolut.
Also Fakt ist, die fahren ja rum. Nicht unbedingt hier in Deutschland, aber in Amerika.
Ja, sie fahren rum mit dem Fahrer an dem Lenkrad.
Richtig. Aber zum Beispiel meine Betrachtung von, also eine Aussage von dem Uber-CEO, dass er sehr daran interessiert ist, selbstfahrende Autos. Und ich glaube, die Industrie hat da ein sehr starkes Interesse daran. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, wie es in der Industrie genau aussieht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gefühl, dass sie da sehr stark pushen,
das ist absolut
richtig, rauszubringen.
Ja, also dieses Interesse gibt es und ich möchte das jetzt auch nicht für alle Zeiten ausschließen. Ich bin einfach aus meiner Erfahrung Journalist, und das bin ich jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern schon sehr lange, bin ich sehr skeptisch geworden, was die Versprechen der Industrie angeht. Und ich denke auch, dass es im Prinzip möglich wäre, aber es ist eben noch nicht. Wenn man jetzt diese Berichterstattung liest, dann klingt das ja immer so, als würden die schon, sind sie ja schon bereits da, ja, und die Lastwagenfahrer und die Taxifahrer können ein. Soweit sind wir im Moment noch nicht. Also Experten, mit denen ich gesprochen habe, sagen, jetzt die nächsten Jahre oder so haben wir erstmal mit Assistenzsystemen zu tun. Zuverlässige Assistenzsysteme, ja, und das ist jetzt der Zeithorizont. Und diese völlig autonomen Fahrzeuge, die erleben, ich gebe sie noch, ja, aber ich bin mir nicht sicher. Also, ja.
Ja, Zeit noch für eine Frage.
Ja, eigentlich ist es nochmal ein Kommentar oder zwei Kommentare zu diesen Selbstfahrenden. Es wird in der Tat gepusht, also das ist jetzt auch meine Wahrnehmung, aber es gibt noch ein philosophisches oder anderes Element, und das nennt sich Versicherung. Wer ist dafür zuständig, wenn irgendwo dagegen fahrt und es kommen Personen zu Schaden? Und man sagt, also ich war bei zwei, wo das als wirklich als elementares Problem geschildert worden ist, die Versicherungswirtschaft Technik, die heute da ist, ungefähr 10 Jahre hinterher. So, das heißt also, ich teile meine Einschätzung, mal sehen, wann wir das erleben. Und eine Diskussion, das geht also in Richtung dieser leeren Maschinenhallen. Hier war ich auch wieder bei einem großen Automobilhersteller, und die sind dabei, wieder Menschen in die Hallen. Oh, Entschuldigung. Sie sind wieder dabei, die Hallen hereinzunehmen. Und zwar der Hintergrund nennt sich Flexibilität. Man weiß selber, Volkswagen jede Menge Optionen hat. Das heißt, man kann LED-Scheinwerfer oder normale Halogenscheinwerfer oder sonst irgendwas, kann man alles zuwenden, also zukaufen. Man kann das also in einer Liste kann man das ankreuzen. Und diese Flexibilität, die haben diese Maschinen nicht. Man müsste die Maschinen umprogrammieren oder andere Roboterarme ausstatten, und das dauert alles viel zu lang. Man nimmt also nur diese Maschinen rein, die also ja diese Grundausstattung vornehmen, und die Flex, die bleibt wieder beim Menschen, weil das einfacher ist, weil es schneller ist. Also das ist eine Wahrnehmung, die ich halt auch.
Ja. Vielen Dank. Also, Sie haben es ja, der Vorredner, Kommentator hatte ja, glaube ich, schon darauf hingewiesen, dass gerade diese Flexibilität, also das Ziel der Weise ist gerade, eine flexiblere Produktion zu ermöglichen, die eben auch einen Produktvarianten dann automatisiert leisten kann. Aber recht geben, soweit sind wir im Moment noch nicht.
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, Matthias Martin Becker. Für den Vortrag hier, der nächste Verlag steht schon in den Startlöchern. Sie können jetzt noch nachher mit dem Autor sprechen, und Sie finden uns in Halle 4, Stand.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.